Oje.
Guten Morgen. Vielleicht könnte die Familie Brown bitte zum vorderen Teil des Boots kommen. Es gibt da einen kleinen Notfall.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ein kleiner Notfall, wenn die Frau Wollner und ich hier das Ruder an uns reißen und das wöchentliche Podcast-Schiff so ein bisschen vom Kurs abkommt.
Ja, aber ein großer Notfall, wenn Paddington das Ruder an sich reißt, weil niemand mehr da ist, der das Schiff durch den wilden Amazonas steuern könnte.
Wir nehmen euch mit ins Kino, liebe Eistufis. Wir gehen in den zauberhaften Paddington in Peru. So viel Filmkritik dürfen wir jetzt schon an dieser Stelle verraten. Es ist der dritte Film der Reihe über den berühmten sprechenden Bär, der eigentlich in London lebt, ab Donnerstag im Kino.
Und ein Film, der bei den diesjährigen Oscars keine große Rolle spielen wird, und das ist kein Qualitätsurteil, ganz anders trotzdem, Der Brutalist, nominiert in 10 Kategorien.
Da gucken wir auch rein, und die liebe Frau Wollner hat mit einem der Nominierten gesprochen, mit Adrian Brody.
Ja, das war tränenauslösend bei ihm.
Bei ihm?
Später mehr.
Du hast Adrian Brody zum Weinen gebracht.
Ich habe Adrian Brody zum Weinen gebracht. Kann ich jetzt auch von meiner Bucketlist streichen.
Bin noch gespannter, als ich es vorher war. Und dann hast du wirklich auch noch Nicole Kidman beim Sex zugeguckt? Heißt das, es gibt endlich die Fortsetzung von Eyes Wide Shut oder wie?
Ja, nicht so richtig. Sie macht auch ausnahmsweise mal nicht in Serie, was sie ja in den letzten Jahren sehr oft getan hat, sondern sie hat einen neuen Film am Start. Der hatte Weltpremiere auch in Venedig, wo auch The Brutalist lief, Baby Girl.
Da wird gebumst.
Da wird das ein oder andere Mal auch der ein oder andere Orgasmus erzeugt.
Kopuliert. So, das alles kriegt ihr in dieser Ausgabe eine Stunde Film. Und natürlich fangen wir an mit dem dritten Teil der wohl besten Familienunterhaltungsreihe der letzten 11 Jahre. Ein Film, der nach Teil 2 jetzt satte 8 Jahre auf sich hat warten lassen, nämlich Paddington in Peru.
Platzieren Sie Ihr Gesicht nun innerhalb des roten Kreises.
Roter Kreis. Gut.
Fotoaufnahmen in 3, 2, 1.
Nein, warten Sie!
Der kleine Bär mit dem blauen Mantel und dem roten Hut ist mittlerweile so etabliert bei Familie Brown in London, dass er nun seinen ersten Reisepass bekommt. Daher die Fotos eben im Automaten. Ein offizieller Brite ist er jetzt, und das kommt absolut gelegen.
Denn Paddington kann damit jetzt offiziell auch reisen und hat Nachricht bekommen aus dem peruanischen Bärenaltersheim, in dem seine Tante Lucy ja nun seit ein paar Jahren lebt. In der Nachricht heißt es, der alten Lucy, über 100 ist sie ja mittlerweile, gehe es nicht ganz so gut, also überredet Paddington seine Familie Brown, Vater, Mutter, Judy und Jonathan Brown, mit ihm dorthin zu fahren. Gesagt, getan.
Tante Lucy! Tante Lucy! Ich bin's! Tante Lucy! Tante Lucy?
Paddington.
Vermisst? Was wollen Sie damit sagen?
Sie ist weg und wir haben keine Ahnung, wo sie steckt.
Was bedeutet weg?
Dem Anschein nach ist sie zu einer Art Mission aufgebrochen.
Tante Lucy hat ihr Domizil im peruanischen Dschungel Bärenaltersheim verlassen, aber auch merkwürdige Spuren hinterlassen. Teile einer Karte, dazu ein Vermerk, Rumi Rock. Und dass sie auf der Suche nach etwas wäre, also machen sich Paddington und die Browns auf die Suche nach Lucy. Irgendwo im riesigen Amazonas muss sie stecken und heuern bei Kapitän Hunter, gespielt von Antonio Banderas, und dessen Tochter Gina auf deren Boot an.
Dann, erzähl mir doch mal, junger Bär. Was hat deine Tante so interessiert an Rumi Rock?
Das wissen wir nicht, Mr. Hunter. Die Mutter Oberin sagt, sie war auf der Suche nach etwas.
Reine Zeitverschwendung. Rumi Rock ist nur ein Haufen alter Steine.
Ein Haufen alter Steine, der Legende nach der erste Schritt ist auf der Suche nach Eldorado.
Ja, und selbstverständlich beginnt genau hier an dieser Stelle ein gigantisches Abenteuer für Paddington, für Mr. und Mrs. Brown und die beiden mittlerweile auch wirklich groß gewordenen Kinder, Jonathan und Judy, und für Captain Hunter und Gina und auch für die Schwestern im Bärenaltersheim. Und natürlich ist das alles irre bunt und sieht ganz zauberhaft aus. Aber...
Oha, jetzt kommt's.
Aber was zum Henker sollte denn das?
Was sollte was?
Ich erkläre das. Wenn ich mich mal so richtig dolle in was verliebt habe, so wie in die beiden ersten Paddington-Filme und damit auch in alle, die dann in diesen Filmen auch zu meiner Filmfamilie werden und gehören, dann werde ich wirklich so dolle schlimm zum Monk, dass ich das kaum aushalten kann, wenn da wer ausgetauscht wird. Und ich das vorher nicht einmal wusste.
Oh, dann bist du aber schlecht
informiert. Ich habe das vorher, ich wollte das nicht, wahrscheinlich wollte ich es auch nicht wissen, aber Mrs. Brown wird in diesem dritten Teil nicht mehr gespielt von der wundervollen Sally Hawkins, sondern von der wundervollen Emily Mortimer, die ich sehr liebe, aber die nicht Sally Hawkins ist und daher hat die auch nicht Mrs. Brown zu sein. Ich bin der Monk, ich habe es bis zum Ende des Films, ich habe es nicht verwunden, meine Liebe Frau Wollner.
Ja, aber Sally Hawkins hatte es lange angekündigt.
Das habe ich hinterher auch gelesen. Das soll sie aber nicht. Sie soll das nicht lange angekündigt haben.
Es tut mir leid.
Sie soll es gar nicht angekündigt haben.
Ich werde
haben.
Demnächst vor Pressevorführungen an dich Zettel verteilen, auf den Triggerwarnungen.
Danke, du musst mich da besser briefen. Weil, das fand ich dann wiederum putzig, Jonathan und Judy, die werden tatsächlich nach wie vor von Madeline Harris und Samuel Josselin gespielt. Also die hätte man vielleicht eher austauschen können, denn die sehen halt jetzt einfach aus wie 18 und 20. Ich meine, klar, ich hatte es gesagt anfangs, ne, es sind seit Teil 2 8 Jahre vergangen und wenn Kinderdarsteller so viel älter werden, dann siehst du das natürlich total krass. Über das Sally Hawkins Replacement bin ich dagegen nicht wirklich gut hinweggekommen. Das hat mir schon wehgetan. Du hast es gesagt, schuld ist sie es selber. Sie meinte wohl, nach 2 Paddington-Filmen wäre jetzt einfach mal genug gewesen für sie. Okay, dann ist meine Reaktion natürlich, also unmissverständlich. Ich hasse jetzt Sally Hawkins. Gut, dann ist das halt so. Ansonsten vielleicht noch ein Wort zur Besetzung mit einem bisschen Andeutung, aber ohne zu viel zu spoilern. Ich glaube, wir können das schon so sagen, dass wir jetzt mit Antonio Banderas quasi einen neuen Hugh Grant in der Reihe haben und mit Olivia Colman als Mutter Oberin im Bärenaltersheim. Ich liebe sie so doll. So ein bisschen als neue Nicole Kidman in der Reihe. Und das ist beides jetzt wirklich auch nicht gespoilert, weil die Charakterbeschreibungen der Figuren ab Sekunde 1 wie ein offenes Buch vor uns liegen. Das darf aber so sein, das soll auch so sein, denn die Paddington-Filme waren, sind und bleiben eben wirkliche, richtig zauberhafte Familienunterhaltung at its best, so ein bisschen so von 6 bis 99. Teil 2 ist mein Schlusswort, liebe Frau Wollner. Teil 2 ist und bleibt mein Favorit, eben Stichwort Hugh Grant und diese Szenen im Knast, die ich sehr geliebt habe im zweiten Teil. Und und auch wenn mir dieser jetzt der dritte, mir so in der Summe so ein bisschen zu viel Amazonas und zu wenig London ist, bin ich wieder Paddington verliebt. Wie geht's dir?
Ja, ich kann dich so gut nachvollziehen. Also Paddington 2 ist auch einfach ist einfach der beste Film aller Zeiten. Machen wir uns da nichts vor. Und ich bin hier auch mit ein bisschen Bauchschmerzen reingegangen, nicht wegen Sally Hawkins, die ich auch schmerzlich vermisst habe, sondern einfach, weil 8 Jahre dazwischen lagen und ich so ein bisschen Angst hatte, dass die dieses Paddington-Gefühl nicht mehr hinkriegen, weil es auch ein neuer Regisseur ist, nicht mehr Paul King. Produzent ist immer noch David Heyman, der auch Harry Potter gemacht hat etc. Und Paddington ist ja einfach auch neben Harry Potter und der Queen und James Bond britisches Nationalheiligtum.
Total.
Mir hat diese Verlagerung nach Peru auch so ein bisschen, also nicht missfallen, aber es ist halt eine vollkommen neue Situation, weil ja nicht mehr Paddington der in der Fremde ist, der zurechtkommen muss, sondern die Browns so ein bisschen wie Fish out of water sind und gerade Mr. Brown, großartig gespielt mal wieder von Hugh Bonneville, der ist, der sämtliche Phobien, Ängste und Neurosen überwinden muss.
Und dazu auch einige Gelegenheiten
bekommt. Mir war das, und das ist wirklich Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau, ein bisschen zu sehr Indiana Jones und zu wenig Paddington. Aber
große, dicke Steinkugel.
Das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau.
So, und mit diesem Jammern auf hohem Niveau könnt ihr super gerne ab Donnerstag in Paddington in Peru gehen. Es ist der dritte Teil. Das Ende lässt völlig offen, ob es da noch einen vierten geben könnte, sollte, müsste. Also nehmt die Gelegenheit beim Schopfe ab Donnerstag und geht da sehr gerne rein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
10 Oscar-Nominierungen. Das ist schon mal eine Ansage, finde ich.
Ja.
Die hat der Brutalist bekommen. Ist damit noch nicht mal der größte Favorit bei den Oscars in diesem Jahr. Das wäre dann der französische Film Emilia Perez von Jacques Audiard. Das ist aber ein anderes Thema. Aber schon seit der Weltpremiere in Venedig eigentlich rufen die Leute, gebt dem Brutalist oder der Brutalist, wenn wir es nicht grammatikalisch verbiegen hier. Gebt diesem Film bitte alle Preise dieser Welt. Also ja, vor allem männliche, weiße, Mittelalter und alte Filmkritiker. Ob du dazu gehörst, darfst du gleich, ob du dich in diese Reihe mit einreihen möchtest, da darfst du gleich gerne kundtun. Ab Donnerstag ist Der Brutalist im Kino. Du hast ihn gesehen und du hast mit Hauptdarsteller und Oscar-Nominee Adrien Brody auch drüber gesprochen. Der Vollständigkeit halber gehen wir sie vielleicht nochmal durch, die 10 Nominierungen.
Bester Film?
Beste Regie.
Beste Musik bzw. bester Score?
Bester männlicher Hauptdarsteller?
Beste weibliche Nebendarstellerin?
Bester männlicher Nebendarsteller?
Bestes Originaldrehbuch?
Beste Kamera?
Bester Schnitt?
Beste Ausstattung. Also da sind quasi so die wichtigsten Preise auch alle drin vertreten. Welche davon sind denn gerechtfertigt?
Also soll ich nochmal alle aufführen?
Der Nein. Film ist... Du darfst dich gerne an dieser Stelle outen als, was hast du gesagt? Alter oder Mittelalter?
Weißer, männlicher, weißer, männlicher Filmkritiker. Ja. Bin ich in dem Fall tatsächlich auch so ein bisschen, weil dieser Film wirklich nachhalt. Ne? Ich habe den jetzt vor einem halben Jahr gesehen, im September 2024 und es sind immer noch die Bilder, die mich erschlagen. Denn dieser Film ist... wirklich ein Brett und ich meine das genauso, wie ich sage. In Der Brutalist ist wirklich einfach alles groß. Die Schauspielleistung aller Beteiligten, die Ausstattung, das Spiel mit Licht und Schatten in der Kamera, die Geschichte. Und Regisseur Brady Corbet, der hat jahrelang dafür gekämpft, seine Vision umsetzen zu können. Und ich gehe wirklich so weit und sage, Der Brutalist ist kein Film. Der Brutalist ist einfach eine Ansage.
Dann lass uns das aufdröseln. Nimm uns mit in diese Kampfansage an alle anderen Nominierten. Brutalist, Brutalismus, da denken wir natürlich automatisch auch an groß, an diesen Baustil, diesen architektonischen Stil, der ja nun mal einfach auch gewaltig ist. Es geht demzufolge um einen ungarischen Star-Architekten aus Ungarn, der Buchenwald, das KZ, überlebt hat und in die USA emigriert. Das ist das, was ich so mitbekommen habe.
Ja, in der Ouvertüre des Films, also ich unterstreiche nochmal das Wort Ouvertüre, sehen wir die Ankunft von Laszlo Todd, so heißt die von Adrien Brody gespielte Figur, in den USA, nachdem er Buchenwald überlebt hat, dort von seiner Frau und seiner Nichte getrennt wurde. Der kommt erstmal bei seinem Cousin und seiner Frau unter in Philadelphia, die erfolgreich ein Möbelgeschäft aufgebaut haben. Und er hält sich mit so Gelegenheitsarbeiten über Wasser und wird angeheuert von einem jungen Typen, von Harry von Buren, dem Sohn vom stinkreichen Industriellen Harrison von Buren, dessen Bibliothek zu renovieren, was er auch macht, bis er gefeuert wird, als Harry von Buren nach Hause kommt, beziehungsweise nein, Harrison von Buren kommt nach Hause und sagt, Sekunde mal, was habt ihr hier gemacht? Werden auch nicht bezahlt, also wirklich von der Baustelle
ist die ganze,
geschmissen.
Ist die ganze Bibliothek jetzt aus Beton?
Nein, die ganze ich würde sehr gerne in diese Bibliothek einziehen. Mhm. 3 Jahre später, Laszlo ist mittlerweile heroinabhängig, Obdach und arbeitslos, kommt Harrison zu ihm und will ihn, nachdem einige Architekturzeitschriften über die Bibliothek geschrieben haben, nicht nur bezahlen und rehabilitieren, sondern vertraut ihm auch ein Großprojekt an, nämlich den Bau eines Community Centers mit Bücherei, Theater, Schule und Kirche.
Sir, ich weiß nicht, was der Auftrag beinhaltet.
Die Einzelheiten klären wir zu Hause, aber sie werden bestens vergütet. Und außerdem stellen wir Ihnen auf dem Anwesen einen Platz zur Verfügung, zum Wohnen und Arbeiten. Ich denke, dass der Aufenthalt hier Ihnen die Zeit und auch den Raum verschafft, alles ordentlich zu konzipieren. Und Ihre Familie, wenn sie erst hier ist, ist ebenso willkommen. Was sagen Sie?
Für ihn ist das die Möglichkeit, nach Jahren der Trennung und des Schmerzes seine Frau und seine Nichte nach Amerika zu holen, noch immer in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Du sprachst von Ouvertüre.
Ja.
Sind wir da jetzt, also wo sind wir jetzt? Immer noch, ist das jetzt nur die erste Hälfte des Films oder?
Das ist tatsächlich, also es gibt die Ouvertüre und dann das erste Kapitel und dann gibt es, da sage ich gleich noch was zu, eine Pause und danach kommt die zweite Hälfte des Films. Alleine, was ich jetzt schon erzählt habe, ne, hätte natürlich für einen Film gereicht, aber das hier ist wirklich ein Epos. In der Literatur würde man von einem Jahrhundertroman sprechen, denn im zweiten Teil geht es eben um den Bau des Zentrums, das Scheitern, nicht nur mit der Arbeit, sondern auch in Amerika und mehr oder weniger auch mit dem Leben.
Also ein Buch, das auch Thomas Mann hätte geschrieben haben können. Ich höre aufmerksam zu, wenn du mir was erzählst, so wie ihr das hoffentlich auch alle tut. Du sprachst von der von Adrien Brody gespielten Figur. Das impliziert ein bisschen, dass diese Figur des Laszlo Todd, also ist der real, hat es den gegeben, so richtig viel zu finden ist nicht über den.
Nee, das ist das Absurde. Ich bin auch tatsächlich aus dem Film rausgekommen und habe ihn gegoogelt, wie viele andere glaube ich auch, weil ich irgendwie dachte, das muss doch ein Biopic sein. Aber es ist wirklich komplett fiktiv. Also die komplette Biografie ist erfunden. Es wirkt wie das Biopic, aber es ist eben keins. Es ist eine Flüchtlingsgeschichte, es ist ein Einwandererdrama, es ist die moralische Auseinandersetzung zwischen Arm und Reich und die ästhetische Auseinandersetzung mit dem Brutalismus in seiner Reinheit, wirklich monumental.
Können wir bitte dazu kommen, wie das alles aussieht? Das muss doch der Hammer sein.
Es ist der Hammer. Also solche Bilder hast du wirklich lange nicht im Kino gesehen. Die haben analog gedreht mit Vista Vision. Das ist eine Technik, die in den 60er Jahren, also in den 1960er Jahren, das letzte Mal zum Einsatz kam. Und ich hatte das große Glück, in Venedig ist es auf 70 mm analog vorgeführt worden. Mhm. Also wenn du die Möglichkeit hast, entweder einen 70 mm Projektor im Keller zu stehen, glaube ich nicht,
Gott sei Dank, aber ja.
In einer Großstadt zu wohnen, in der auf 70 mm projiziert wird, dann guckt diesen Film bitte da. Es gibt diese 15-minütige Pause, das habe ich schon angesprochen, eine Intermission, und da geht nicht etwa der Vorhang zu. Der Film läuft einfach weiter mit einem Standbild, mit einer Laufzeit von 215 Minuten. Gehen die einen in dieser Pause vielleicht wirklich pullern, die anderen bleiben sitzen. Ich bin tatsächlich auch sitzen geblieben. Und ich war wirklich nach diesem Film einfach erschlagen, aber das meine ich im Positiven.
So, die Hauptrolle spielt ein Mann, der sich mit der Situation, Oscar-nominiert zu sein, gut auskennt, nämlich Adrien Brody. Das hier jetzt aber, würdest du sagen, ist das die Rolle seines Lebens?
Ja, definitiv. Also sei denn, er legt echt nochmal nach. Ne? Aber der hat ja vor knapp 22 Jahren für seine Darstellung in Der Pianist als jüngster männlicher Hauptrollen-Oscar-Preisträger aller Zeiten.
Ich habe gerade nochmal überlegt, wie lange das her ist.
Es ist 22 Jahre.
Mein Gott, ich hätte jetzt aus dem Ärmel geschätzt, dass das 15, 16 Jahre her sein.
Es ist tatsächlich, sind 22 Jahre her, und seine Karriere hatte danach, um ehrlich zu sein, auch mehr Täler als Berge, also mehr Tiefen als Höhen. Und er ist jetzt wirklich mehr als verdient erneut für einen Oscar nominiert. Wird vermutlich ihn hoffentlich auch bekommen, weil er diesem Laszlo Todd nicht nur Leben einhaucht, sondern sich wirklich komplett in ihm verliert, in den Zweifeln, den Drogen, in dieser wirklich Figur. Und das lag, hat er mir im Zoom-Interview erzählt, wirklich alles schon im Drehbuch.
It was incredibly moving to read for all of those reasons. It was quite nuanced and eloquently written and sensitive, intimate and vast in scale and unique. I mean, there was a built-in intermission and overture and you name it. It was such a richly written screenplay. And of course, this character has a complexity and such a range of lived experience that any actor would kill for this role. And I was very, very moved by it. It spoke to me in many ways, and it was very ambitious in scale and very challenging, and I was very impressed I thought it had great potential.
Ja, dieses Potenzial hat er natürlich umgesetzt mit seiner Schauspielkunst, denn er meint, zwischen Architekten und Schauspielern ist gar kein so großer Unterschied, denn es gibt eben mehr Parallelen auch zu seiner eigenen Biografie, als es auf den ersten Blick vielleicht wirken mag.
This is quite a universally relatable longing for acceptance and for creative fulfillment. And most people are yearning to build, not to destroy, and to create things lasting meaning, and especially as artists. So I can speak to that aspect of the film very much. I can also relate to the immigrant experience and the hardships and sacrifice and resilience of the many people that have come to, who have been forced to flee horrific conditions and in hopes of finding a new land and to be welcomed and to find a sense of home. Obviously, you must have heard me speak of my mother and my grandparents' own personal struggles of fleeing war-torn Europe in the 50s and being refugees and coming to America and starting again. And so I can speak to that, and I can speak to how reflecting on the horrors of the past, we can hopefully gain some perspective and clarity and understanding of how to make the world better in our present. And I think that's what filmmakers are yearning to discover and open a conversation towards.
Ja, das ist das Krasse am Film, dass er eben auch gut aufs Heute anwendbar ist.
War ihm das denn irgendwie schon beim Machen klar, dass das nicht einfach nur ein Film ist, sondern ein Meisterwerk?
Er hat es tatsächlich erst relativ spät gecheckt, nämlich bei der Premiere in Venedig. Da gab es minutenlange Standing Ovations. Da versteckt sich ja wirklich jemand mit einer Stoppuhr und misst nach. Und dann gab es auch tatsächlich ja in Venedig den goldenen Löwen für Brady Corbet.
Only in Venice, to be honest. I wish I could say I'm cautiously optimistic. I've realized now that I'm not even very optimistic. And I think it's a good defense mechanism. But I love Brady's work, and I knew the great potential of storytelling, and I knew he had all of the elements to bring this to life, and yet it did exceed my expectations, and I think it's a combination of all the creative contributions made on this movie and how they all lift each other up and hold each other together beautifully, and it's quite remarkable. And to share that experience in that darkened room in Venice with an audience, and to feel, you felt it in the room. You felt, those are really memorable moments in one's career, when all that hard work, and it's not just the hard work of making this film, it is the 20 years since I've sat in a room and witnessed that for a film that I was the protagonist in, that spoke to such complexity and touched the people around me to the point where they're weeping and looking at me and kind of in awe of this work. And it's beautiful.
Ja, und da hat er sich ungelogen, man hört es ein bisschen raus, eine Träne aus den Augen wischen müssen, weil er selbst jetzt noch nicht so richtig verstanden hat, was das mit ihm und dem Film, was da mit dem Film und mit ihm passiert und was das auch für seine Karriere bedeuten kann, denn er ist ja gerade mal erst 51. Ja,
dann hoffen wir mal alle für ihn, dass nicht das passiert, was eben damals nach Der Pianist passiert ist, zumindest nach dem Oscar für Der Pianist, dieses Loch, in das er schon einigermaßen gefallen ist, was du eben angesprochen hast. Aber jetzt bei all der Größe dieses Films, was war denn für ihn das Schwierigste überhaupt?
Das Warten, bis es überhaupt losging. Denn das ist keine große Hollywood-Studio-Produktion, obwohl Universal den Film jetzt rausbringt. Das ist wirklich ein, in Anführungsstrichen, kleiner Independent-Film, auf die Beine gestellt eben von Brady Corbet.
I think the hardest thing about this part is that it went away for a long time. I read this script 5 years ago, and then there was an iteration of it without me and others, and then there was a long period of time and it came around, and I'm very grateful for that. I think it's very challenging to make independent films. Obviously you have a deficit of resources and a bounty of creative visionary ideas, and you have to make the most complex and eloquent story come to life. And you, as an actor, it really falls on your shoulders quite a bit, because the production, being starved of resources, pushes you to the limit. So you're constantly, they're forcing calls, meaning there's not much turnaround time. So you're working all the time. And if you have vast amounts of dialogue or heavy emotional scenes day in and day out, it's quite draining. And there isn't sufficient time to really give everything the space that it needs. So you have to make do and be incredibly prepared, especially when you have a very specific dialect to work on and beautiful, eloquent dialogue. And so there are those issues. But it's not something I'm unfamiliar with. Most films that I've done have been in similar circumstances. You just do the work, you know. But I don't look back at this with, I feel very grateful for it, and I think part of the journey is the what you do with those challenges and how you can have them motivate you and at times even enhance your own work because of those pressures.
Er weiß aber auch, was Corbet alles geleistet hat.
This is very much, if you'd ask Brady, this is very, the creation of this film is very much an exorcism of his experiences in the dynamic of the patronage system as an auteur filmmaker with, a sense of being dominated and controlled. I'm merely an actor at this juncture in my life, and I understand that that is somewhat par for the course. There are things worth fighting for, and the joy and the burden of being a filmmaker is that you are at the helm. However, there are other factors, as you need funding to do a great work. And I think the key really is just communication and respect. And when that isn't there, it leads to great differences and acrimony. And this is a very emotional work and a deeply committed work. Whenever you're that passionate about anything, you have to stand up for your what's important and your beliefs. And so I relate to it. I also, I understand the nature of the space.
Ich bin echt gespannt, wie viele Oscars das am Ende werden.
Es werden vermutlich, lege ich mich mal fest, mindestens eine Handvoll, vielleicht ein paar mehr. Der Brutalist ab morgen, ab Donnerstag auch im Kino, also für euch endlich die Möglichkeit, ihn euch auch anzuschauen. Und wo wir gerade schon in Venedig waren, wo er Premiere hatte, bleiben wir da noch. Denn auch Nicole Kidman wurde zumindest von einigen hart gefeiert am Lido vergangenes Jahr für Baby Girl. Von anderen hörte ich zu der Zeit damals von einer Frau Wollner, von einigen aber auch ausgebuht. Auch dieser Film ist ab morgen im Kino. Und du sagst, es ist ein Film, in dem Nicole Kidman den Sex zumindest ihres Leinwandlebens hat.
Ja, es ist nämlich ein Film über weibliche sexuelle Selbstermächtigung mit Nicole Kidman als CEO einer Tech-Firma, also glücklich verheiratete Frau und Mutter, sexuell aber unbefriedigt. Und das merken wir schon, da ist noch nichts auf der Leinwand zu sehen. Da hören wir nämlich einen Stöhnen. Es ist der eheliche Akt, der vollzogen wird zwischen ihr und ihrem Mann, wiedergespielt von Antonio Banderas, diesmal in einer etwas anderen Rolle als in Paddington. Und nachdem er gekommen ist, springt sie auf, rennt in ihr Arbeitszimmer, holt sich den Laptop raus und masturbiert zu einem Hardcore-Porno, weil sie eben in ihrer Ehe keine sexuelle Erfüllung findet. Und sie fängt dann eine Affäre mit einem Praktikanten an, der wesentlich jünger ist als sie und findet in der Unterwürfigkeit das erste Mal in ihrem Leben sexuelle Erfüllung, gerät aber auch, ne, sie, die erfolgreiche Tech-CEO, er, der junge Praktikant, in ein ungleiches Abhängigkeitsverhältnis.
Ich will dir nicht wehtun.
Mir wehtun? Ich denke, ich habe Macht über dich, weil ich einen Anruf machen könnte und du würdest alles verlieren. Was ist, hört dich das an, wenn ich das sage? Geh auf die Knie.
Nein, ich muss jetzt gehen. Inakzeptabel. Ich muss jetzt gehen.
Inakzeptabel?
Ja.
Ja, ab da ist das dann nicht mehr ganz so jugendfrei und es geht wirklich ordentlich zur Sache.
Ich frage investigativ nach, ist das noch Spielfilm oder geht das schon als Porno durch?
Es ist ein sehr expliziter Film und du hast es eben schon angesprochen, er ist in Venedig ausgebuht worden, ungefähr von der Klientel, die bei der Brutalist selber aufgesprungen sind, um sich danach auf dem Klo einen runterzuholen.
Ja, nämlich, das ist genau die am lautesten Buh schreien nach so einem Film.
Er war tatsächlich ein alter Italiener, der Buh gerufen hat und Pornografie. Daran merkt man aber, dass er definitiv den Film nicht verstanden hat. Es ist nämlich kein 50 Shades of Grey 2, drei gab es, ne? Es ist kein
5, 6, 7, 8, 9.
Es geht natürlich um Sex, um Leidenschaft, um Geheimnisse, Macht und Einverständnis. Aber es ist erzählt aus der Sicht einer Frau und es ist ein expliziter Film, aber immer auf der Augenhöhe von Kidman, also entblößend, aber nie bloßstellend und deswegen auch für mich so überhaupt kein Skandalfilm. Ich habe ihn wirklich nicht nur wegen der Sexszenen sehr, sehr gerne gesehen.
Wo, frage ich euch, bekommt ihr ein solches Kontrastprogramm wie in eine Stunde Film?
Meinst du Paddington und Baby
Paddington,
Girl?
Von Paddington über den Brutalist bis hin zu Baby Girl. Das ist euer Lieblingsfilmpodcast. So, ihr habt die Chance, euch ebenfalls ab Donnerstag den Nicole Kidman nicht ganz so Soft-Porno anzuschauen und damit drei herausragende, jeder auf seine Art und Weise herausragende Kinofilme ab Donnerstag zu schauen und könnt dann, wenn ihr damit fertig seid, direkt anfangen, euch auf nächsten Mittwoch zu freuen. Sterling K. Brown und Angelina Jolie sind bei uns zu Gast.
Ja, und wahrscheinlich noch, wenn wir es denn schaffen, Lea van Acken, das habe ich hier noch gar nicht gesagt. Es kommt nämlich jetzt schon, beziehungsweise es ist schon gekommen, aber es gibt wieder so Sperrfristen aus der Hölle, eine neue Serie auf Disney Plus, Paradise von Dan Fogelmann, der This Is Us gemacht hat, mit Sterling K. Brown wieder in einer der Hauptrollen. Mit dem habe ich gesprochen, also mit Sterling K. Brown, James Marsden und Julian Nichols. Und Angelina Jolie kommt als Maria Callas in Maria, da geht es also wieder zurück an den Lido nach Venedig. Und wir sprechen mit Lea van Acken über einen Film, der komplett grün gedreht wurde.
All das in der nächsten Ausgabe, eine Stunde Film. Für jetzt bitte erstmal viel Spaß im Kino mit Paddington, mit Brutalist Adrian Brody und Pornodarstellerin Nicole Kidman. Bleibt bitte schön auf den Beinen, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.